und davon gelesen, was für einen großen und guten und gnädigen Gott wir haben. Und dass es sich lohnt, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, wenn wir das tun, was Gott uns in seinem Wort sagt. David hat gesagt in dem Psalm, den du vorgelesen hast, das ist wertvoller als Gold und süßer als Honig. Also wirklich wertvoll, wenn wir uns mit Gott und mit seinem Wort beschäftigen. Und das wollen wir heute Vormittag auch tun. Viele Grüße von meiner Familie, die hätte ich gerne mitgebracht, aber die sind fast alle krank, bis auf einen. Und ich bin dankbar, dass ich auch heute hier sein kann, weil wir haben diese Hand-Mund-Fuß-Krankheit, das ist ja hoch ansteckend. Und meine Frau hat seit Tagen damit zu tun, kann nichts essen. Und die Kinder auch nicht und mit Fieber und naja, wie das so ist. Aber ich bin dankbar, dass es jetzt ihnen besser geht und dass ich heute hier sein kann. Zwei Zitate möchte ich mal an den Anfang stellen über die etwas über mein Leben sagen. Da sagt jemand, mein Leben ist wie eine Schlittenfahrt. Nur ohne Schnee, ohne Schlitten und ohne Spaß und es geht immer bergab. Und jemand anders hat mal gesagt, mein Leben ist wie ein Buch, ein dickes Buch auf Griechisch. Ich kann kein Griechisch. Mit diesen hoffentlich lustigen Zitaten über mein Leben möchte ich euch mal mit hineinnehmen in ein paar Verse aus dem Philipperbrief, was Paulus an die Philipper schreibt, nämlich Kapitel 1, Vers 19 bis Vers 26. Und in diesen Versen geht es auch um mein Leben. Ich bin dankbar, wenn ich sagen kann, mein Leben ist nicht wie diese beschriebene Schlittenfahrt, wo es ohne Schnee immer bergab geht. Und ich habe mich gefragt, wie würde ich den Satz beenden, wenn mich jetzt jemand fragen würde oder wenn ich euch frage, wenn ich dich frage, was ist dein Leben? Was würden wir da einsetzen? Mein Leben ist die Arbeit, mein Leben ist die Familie, mein Leben ist der Fußball, die Kinder. Oder wir würden vielleicht sagen, mein Leben ist langweilig, mein Leben ist eintönig. Jemand anders würde vielleicht sagen, mein Leben ist reich, mein Leben ist bunt, mein Leben ist schön. Ganz verschiedene Dinge könnten wir einsetzen. Mein Leben ist. Man kann das sicherlich auch verschieden ausdrücken und es wird nicht immer gleich sein. Das ändert sich auch im Laufe des Lebens. Und in unserem Text heute, den ich gleich vorlese, finden wir drei Sichtweisen, man könnte noch sagen drei Richtungen, wie Paulus mit seinem Leben umgeht, mit seiner Situation umgeht. Als Paulus das schreibt, diesen Brief an die Philipper, sitzt er im Gefängnis und er hofft darauf, dass er freigelassen wird. Und er schreibt, Philipper 1, Vers 19 bis Vers 26, schreibt er, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi, entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben. Und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit zu fruchtbarer Wirksamkeit gibt, so weiß ich nicht, was ich wählen soll, denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötig, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Drei Punkte möchte ich rausstellen aus diesem Text, die aufeinander aufbauen, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Vers 19 und 20 ist der erste Punkt, das ist die Einstellung des Paulus. Paulus sitzt im Gefängnis und wir bekommen hier und auch an anderen Stellen des Briefes so ein bisschen einen Einblick in seine Einstellung. Der zweite Punkt ist die Perspektive, die Paulus hat und von welcher Perspektive aus er sein Leben betrachtet. Und der dritte Punkt ist dann die Sehnsucht, die Paulus hat, was ihn motiviert, was ihn antreibt. Zum ersten Punkt, zur Einstellung des Paulus. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich unschuldig im Gefängnis sitze. Wenn ich irgendwo eingesperrt bin, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ich würde, glaube ich, nicht so eine Hoffnung versprühen, wie Paulus hier in diesem Brief zum Ausdruck bringt. Und damals, als Paulus im Gefängnis saß, da war es ja nicht so wie heute, dass man sagt, okay, es gibt ein Gerichtsurteil oder es gibt ein Recht, an das sich jeder zu halten hat, irgendwelche Konventionen, irgendwelche Vereinbarungen. Das gab es damals nicht. Wenn der Kaiser gesagt hat, Kopf ab, dann war vorbei. Und da konnte man protestieren, wie man wollte. Also Paulus wusste nicht, wie es weitergeht. Aber er war sich sicher, dass er aus seiner Lage gerettet werden würde. Das sagt er in Vers 19, klingt das so ein bisschen an, durch die Gebete und durch den Beistand des Heiligen Geistes. Der Unterschied zwischen einer Zumutung und einem Abenteuer ist die Einstellung. Habe ich mal gelesen. Der Unterschied zwischen einer Zumutung und einem Abenteuer ist die Einstellung. Und ganz oft ist es Einstellungssache. Wie gehe ich mit Ereignissen in meinem Leben um? Wie reagiere ich darauf? Die Einstellung des Paulus war, lesen wir im Text, dass Jesus in allem verherrlicht wird. Er bittet die Geschwister um Gebet für seine Situation und er hofft auch darauf, dass er wieder freikommt, dass er gerettet wird aus dem Gefängnis. Aber das steht bei Paulus nicht vorne an. Es kommt ihm nicht unbedingt darauf an, gerettet zu werden, sondern Paulus schreibt, ich möchte durch mein Leben, durch meine Situation jetzt, möchte ich Jesus verherrlichen. Jesus soll verherrlicht werden. In Vers 20 lesen wir das, es sei durch Leben oder durch Tod. Was für ein Vorbild für uns. Wir hätten bestimmt geschrieben, ach liebe Geschwister, betet bitte für mich, ich sitze im Gefängnis, betet doch bitte, dass ich freikomme. Ihr wisst ja, dass ich unschuldig im Gefängnis sitze. Lesen wir kein Wort davon. Paulus beschwert sich überhaupt nicht, dass er im Gefängnis sitzt oder jammert oder klagt, überhaupt nicht. Er möchte, dass Jesus groß rauskommt. Es geht Paulus hier auch nicht um Selbstdarstellung, sondern um Gottes Darstellung. Jesus soll dargestellt werden. Jesus soll in seinem Leben sichtbar werden. Und das ist so eine Lebenseinstellung. Es ist notwendig, dass wir uns an diese Einstellung immer wieder erinnern. So wie es auch in dem Vers aus Micha heißt, dass wir Liebe üben, dass wir demütig wandeln mit unserem Gott. Das ist nicht etwas, wo man irgendwann einen Haken dran macht und sagt, so, jetzt habe ich das, jetzt bin ich demütig, jetzt bin ich ganz liebevoll, sondern es ist ein Prozess, den wir jeden Tag immer wieder neu beginnen und neu damit umgehen müssen, wo wir merken, wir schaffen es nicht, wir werden schuldig. Es auch notwendig haben, dass wir uns daran erinnern. Ich habe mich gefragt, geht es in meinem Leben um die Verherrlichung Gottes? Ist mein Leben wirklich ein Leben, was Gott ehrt? Und wenn das so ist, sieht das dann auch mein Nachbar? Sieht das mein Kollege? Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sehen sie das? Oder rechtfertige ich mich sofort, wenn mir Unrecht getan wird, gehe ich sofort auf die Palme und sage, das stimmt alles nicht und das kann nicht sein. Möchte ich gern selber in einem guten Licht dastehen, warte ich vielleicht auf Applaus von Freunden Oder bin ich schnell beleidigt, wenn irgendjemand etwas sagt, was mir nicht passt? Wir sehen das bei Paulus. Er verlässt sich darauf, dass Jesus für sein Recht sorgt. Er vertraut in seiner Situation voll und ganz auf Jesus Christus. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir nicht lautstark unser Recht einfordern, sondern können uns darauf verlassen, dass Gott es tut. Und das ist gar nicht so einfach. Nichts zu sagen, demütig zu sein, liebevoll zu reagieren, wenn mir Zorn oder Ablehnung entgegengebracht wird. Das ist eine Lebenseinstellung, das ist eine Herausforderung, die ich jeden Tag neu annehmen kann. Was bei Paulus auffällt, hatte ich schon angedeutet, er beklagt sich überhaupt nicht über seine Situation. Kein Gemecker, kein Gejammer. Und wie oft meckern wir, wenn es ums Wetter geht? Oder wir sagen, ja, das war nicht schlecht. Oder ja, es geht so. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann drückt das schon eine gewisse Undankbarkeit aus. Eine gewisse Unzufriedenheit. Ja, es war nicht schlecht, aber ja, es hätte besser sein können. Also so richtig gut war es auch nicht. Paulus ermutigt die Philipper in diesem Brief. Wenn man das weiterliest, kommt es immer wieder vor. Freut euch. Freut euch. Und das zeigt ebenfalls die innere Einstellung des Paulus. Und ich habe mich gefragt, zähle ich zu den Menschen, die sich freuen, die dankbar sind, die fröhlich sind und die auch sagen, ja, danke, mir geht es gut, wenn es so ist. Das dürfen wir sagen. Und ich denke, allein diese Tatsache macht schon einen großen Unterschied in dem Umfeld, in dem wir leben, wenn wir wirklich positiv reden, wenn wir fröhlich sind und wenn wir uns freuen und dankbar sind. Sind wir bekannt dafür, dass wir dankbar sind? Auch vielleicht in Situationen, wenn es auf einem Schlitten mal steil bergab geht und wir nicht wissen, warum. Wenn schwierige Situationen kommen, wenn es schwer ist, so diesen Fokus auf Jesus zu halten, wenn wir durch die dunklen Täler gehen, da können wir ein Zeugnis sein, wenn wir diese Einstellung haben, die Paulus hat. Nämlich dankbar zu sein und Jesus verherrlichen. Jesus im Fokus zu haben. Paulus schaut nicht auf sich, auf seine Umstände, sondern er möchte Jesus groß machen. Warum möchte er das tun? Das sehen wir im zweiten Punkt. In der Perspektive, die Paulus hat, seine Perspektive ist die Ewigkeit. Vers 21 und 22. Als ich eben fragte, was ist dein Leben? Was habt ihr eingesetzt? Mein Leben ist. Paulus sagt in Vers 21, denn für mich ist Christus das Leben. Mein Leben ist Christus. Und wenn wir das lesen, glaube ich, geht jeder von uns mit. Er sagt, ja, das kann ich, verstehe ich und das kann ich unterschreiben, da kann ich mitgehen. Das stimmt voll und ganz. Und wenn Nachbarn und Freunde uns sehen, dann sagen die vielleicht auch sowas in die Richtung. Naja, der ist ja ganz okay, aber so mit Kirche, ja, da muss er halt immer sonntags und mittwochs da hingehen. Bekannter von mir, der heißt Nachnamen Jäger und er rennt in seinem Dorf immer rum und erzählt den Leuten immer, dass es wichtig ist, Jesus zu kennen. Und also es sprudelt, ich habe ihn gestern erst wieder erlebt auf einer Konferenz, das sprudelt wirklich nur so aus ihm heraus. Er erzählt wirklich gern von Jesus und er ist begeistert von Jesus. Und einer von den Leuten in seinem Dorf, kein Christ, der hat dann irgendwann mal rausgehauen, ja, den Jäger müsste man eigentlich erschießen. Ne, Jäger und Schießen, weil er halt immer von Jesus erzählt. Und er hat auch gestern erzählt, sagt er, ich war im Elternbeirat in der Schule und eine riesige Schule. Und er war der Elternbeiratsvorsitzender und sollte dann da eine Rede halten. Und er sagt, ich durfte ja nicht das Evangelium sagen, aber ich habe von Jesus erzählt. Jesus, das Vorbild. Und hat den Schülern da so 10 Minuten erzählt, was er an Jesus bewundert. Und da kamen auch Rückfragen. Da kamen auch Leute, die dann sagten, ja, Herr Jäger, jetzt sagen Sie mir doch mal bitte, was ist das denn mit diesem Jesus? Und so ähnlich war das auch bei Paulus. Jesus ist der Inhalt seines Lebens, das Zentrum und das Wichtigste in seinem Leben. Und schon allein deswegen kann Paulus in Anbetracht der Umstände so fröhlich sein. Für mich ist die Frage, womit fülle ich mein Leben? Ist mein Leben wirklich erfüllt von Jesus Christus? Ist mein Leben erfüllt von der Gegenwart des Heiligen Geistes? Und das kann ich prüfen, wenn ich mich frage, wofür lebe ich? Was ist mir wichtig? Wofür investiere ich die meiste Zeit? Und es ist wichtig, ab und zu mal sich diese Fragen zu stellen. Wo setze ich Prioritäten in meinem Leben? Wo lege ich den Fokus drauf? Weil wir brauchen diese Erinnerung immer wieder neu, den Fokus auf Jesus zu legen. Weil das geht so schnell heutzutage, ich kenne das von mir selber, da kommt hier was und da was. Alles interessante Dinge, die von Natur aus jetzt nicht schlecht sind oder nichts Negatives sind. Aber oft rauben sie mir die Aufmerksamkeit. Und ich merke, ich brauche diese Zeiten, wo ich mich immer wieder frage, was ist mir wichtig? Wo lege ich Prioritäten? Wo setze ich Prioritäten in meinem Leben? Dass Jesus wirklich das Zentrum bleibt. Wenn dieses Leben hier alles ist auf der Erde, dann ist Sterben ein Verlust. Wenn ich sterbe, dann ist alles vorbei. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wenn Freunde sterben, wenn Familienangehörige sterben, dann ist es auch Verlust. Das ist ganz klar. Letzte Woche bekam ich eine E-Mail von meinem Chef, der schrieb, einer unserer Kollegen, 58 Jahre alt, überraschend verstorben. Da muss man schon erst mal schlucken, wenn man so eine Nachricht bekommt, wo man überhaupt nicht mit rechnet. Es ist ein Verlust, es ist eine Lücke, die entsteht, logischerweise, für seine Familie natürlich noch viel mehr. Das ist ganz klar. Und jetzt kommt Paulus hier und sagt in Vers 21, das Leben ist Christus und Sterben ist ein Gewinn. Wie passt das zusammen? Sterben ist doch kein Gewinn. Eine Bekannte von uns oder eine Freundin, sie ist jetzt in Ruhestand gegangen und die hat vor 8 Jahren ihren Mann verloren. Und die ist heute immer noch nicht darüber hinweg. Das ist immer noch jedes Mal, wenn sie zu uns kommt oder wenn wir mit ihr zusammen sind, immer wieder Gegenstand der Gespräche. Sie ist nicht gläubig oder noch nicht gläubig, und sie kann das nicht verstehen. Es ist für sie immer ein Verlust, warum ihr Mann so früh sterben musste. Und jetzt kommt Paulus hier um die Ecke und sagt, Sterben ist ein Gewinn. Wie kann das sein? Wir denken immer, dass wir vom Land der Lebenden, wenn wir sterben, in das Land der Toten gehen. Doch die Bibel sagt, das ist genau andersrum. Wir gehen vom Land der geistlich toten Menschen in das Land der geistlich lebenden Menschen. Wir gehen in das Land der Menschen, die eine Verbindung zu Gott haben. Und wir befinden uns hier in einem Land, was geistlich gesehen tot ist. Gott sagt Adam und Eva, wenn ihr von der Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Sie sind nicht sofort tot umgefallen, aber die Beziehung zu Gott ist gestorben. Sie konnten nicht mehr mit Gott reden wie zuvor. Sie haben sich vor Gott versteckt. Wir hatten Angst vor Gott. Und diese Verbindung ist tot und erst durch Jesus Christus wieder hergestellt worden. Und wenn wir sterben, wenn ein Christ stirbt, dann gehen wir in das Land der Lebendigen. Und wenn man das aus dieser Perspektive sieht, dann kann man schon von einem gewinnbringenden Tausch sprechen. Bei allem Schmerz, bei allem Leid, den der Tod eines Angehörigen mit sich bringt, dürfen wir das wissen. Kolosser 3, Vers 3 möchte ich kurz dazu lesen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Als Gläubige sind wir sozusagen für diese Welt schon tot, weil wir uns für Jesus Christus entschieden haben. Weil wir für dieses Reich leben, weil wir zu ihm gehören. Und deswegen ist es Paulus auch so wichtig, dass diese frohe Botschaft weitergegeben wird. Dass jemand den Menschen sagt, du lebst in einem Land, wo du geistlich tot bist. Und aus diesem Land musst du gerettet werden. Und diese Rettung ist nur möglich durch Jesus Christus. Und das müssen wir uns auch, glaube ich, immer wieder vor Augen halten, dass die Menschen um uns herum verloren gehen. Dass die Menschen um uns herum Rettung notwendig haben. Und dass es unser Auftrag ist, es ihnen zu sagen. Wenn wir es ihnen nicht sagen, dann bleiben sie geistlich tot. Sterben ist ein Gewinn, sagt Paulus. Jetzt frage ich mich, was gibt es denn da zu gewinnen? Was gibt es zu gewinnen? Nun, die Bibel sagt, es gibt eine ganze Menge zu gewinnen. Auf uns wartet eine Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Wir werden auch einmal einen Lohn empfangen für unsere Taten. Es gibt einen Siegespreis, sagt die Bibel, wo Paulus auch sagt, ich jage diesem Preis nach und ich freue mich darauf, ihn einmal entgegenzunehmen. Es gibt unglaublichen Reichtum zu gewinnen. Ich hatte ja hier schon mal darüber gesprochen, wie wird es im Himmel sein? Wir, glaube ich, können uns nur ansatzweise vorstellen, wie genial und schön es im Himmel nach sein wird, weil einfach es die Kapazität unseres Verstandes bei weitem übersteigt. Neben der richtigen Einstellung brauchen wir also auch diese Perspektive für die Ewigkeit, die Paulus hier an den Tag legt. Und besonders in den Zeiten, wo es dunkel ist, wo es bergab geht, brauchen wir diese Perspektive Ewigkeit und einen Blick für die Menschen um uns herum, dass sie ewig verloren gehen, wenn wir ihnen nicht die frohe Botschaft der Rettung weitersagen. Und damit sind wir beim dritten Punkt der Sehnsucht, die in diesen Versen ab Vers 23 zum Ausdruck kommt. Man spürt Paulus hier seine Sehnsucht wirklich an. Er sehnt sich danach, bei seinem Herrn und Heiland im Himmel zu sein. Endlich möchte ich da sein. Und wenn ich alle Einzelheiten wüsste, wie es im Himmel sein wird, wenn die Bibel uns das alles erklären würde, sodass wir es verstehen könnten mit unserem Verstand, würde, glaube ich, keiner mehr hier auf der Erde sein wollen. Weil alles, das Schönste, was es hier auf der Erde gibt, für uns völlig unattraktiv erscheinen würde im Licht der Herrlichkeit Gottes. Hiob sagt, meine Augen werden ihn sehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Wenn wir einmal im Himmel sind, werden wir Jesus sehen und wir werden wissen, okay, das ist Jesus. Wir werden ihn sehen, wir werden ihn erkennen. Ich habe mal eine Zeit lang in Rostock gelebt und gearbeitet, in meiner Jugendzeit. Und da haben wir auch öfters Vorträge gemacht und veranstaltet und auch besucht von der SMD. Und ich kann mich noch an einen Vortrag erinnern, da ging es so um das Thema Tod. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Überschrift war, aber es war so das Thema, was kommt nach dem Tod? Und als ich zu dieser Veranstaltung hingefahren bin, mit dem Fahrrad, weiß ich noch wie heute, war die Straße vor dem Gebäude, da am Holbeinplatz in Rostock war das, glaube ich, war die Straße komplett gesperrt, überall Blaulicht, Polizei. Und als ich dann dahin lief, habe ich gesehen, lag ein Fahrrad auf der Straße, stand ein Auto und es war jemand, lag abgedeckt, zugedeckt auf der Straße. Direkt vor dem Gebäude, wo der Vortrag stattfand, was kommt nach dem Tod. Und alle, die da rein sind, haben das gesehen. Da dachte ich, was für eine krasse Situation. Und der Redner ist auch kurz darauf eingegangen, auf diesen Unfall, der da draußen passiert ist. Und am Ende fragte dann ein Student, ja Herr, sowieso, wenn der Himmel so genial ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, warum sind Sie dann überhaupt noch hier? Dann, also mit anderen Worten, dann nehmen Sie sich doch das Leben, dann können Sie endlich dort sein. Und er fing dann an, so rumzudrucksen und so ein bisschen ausweichende Antworten zu finden. Und ich hatte kurz davor diese Verse gelesen im Philipperbrief. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er das nicht? Warum sagt er nicht das, was Paulus hier sagt? Weil das ist genau das. Paulus sagt, ich wünsche mir, dass ich einmal bei Jesus sein bin, bei Jesus sein kann und am besten gleich, aber ich bin noch hier, damit ihr alle davon hört, damit ich es euch weiter sagen kann. Wir sind noch hier auf der Erde, um Zeugen zu sein, um es weiterzusagen, um diese Hoffnung, um diese Botschaft der Rettung und der Gnade, die Gott jedem Menschen anbietet, weiterzusagen. Das ist unser Auftrag, das Evangelium weiterzusagen. Und wir sollen nicht nur, in Anführungszeichen, ein Zeugnis sein, also ein gutes Leben an den Tag legen und dann warten, dass mich Leute ansprechen, sondern 2. Korinther 5, Vers 20 steht, wir sollen bitten, stellvertretend für Christus sollen wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag, wir sollen bitten. Und bitten kann man ausschlagen. Wenn ich jemand um etwas bitte, dann kann er sagen, nee, tut mir leid, mache ich nicht, kann ich nicht. Wir sollen niemanden zwingen, wir sollen niemanden überreden oder manipulieren oder wir sollen auch niemanden locken mit einem sogenannten Honig-Evangelium und sagen, ja komm zu Jesus und dann wirst du Frieden haben, dann wirst du den Segen Gottes haben, dann bekommst du Heilung, dann bekommst du eine tiefe Freude in dein Leben. Ist alles nicht falsch, es stimmt alles. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Wir sollen bitten, wir sollen die Menschen anflehen, stellvertretend für Jesus, dass sie sich retten lassen. Und dazu gehören eben auch, dass wir die Dinge sagen, die man nicht so gerne hört. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, da ist irgendwo was kaputt gegangen, da muss irgendwas wiederhergestellt werden. Diese Beziehung zu Gott muss wieder in Ordnung gebracht werden. Und man muss über Sünde reden, man muss über Schuld reden und man muss auch über die Konsequenzen sprechen, nämlich, dass Gott einmal ein Gericht halten wird über diese Erde. Und das sind so die unbequemen Wahrheiten, die in manchen evangelikalen Strömungen heute gern so ein bisschen weggelassen werden. Dass man sagt, wir können ja nicht über Hölle reden oder wir können ja nicht so über Sünde reden oder wir müssen das ein bisschen anders formulieren, anders verpacken, damit das nicht so anstößig ist. Das Evangelium war immer anstößig und das wird immer anstößig sein. Aber es hat die Kraft, Menschen zu retten. Und wenn diese Sehnsucht bei uns nach dem Himmel vorhanden ist, dann hat das Konsequenzen. Dann werde ich nicht jeden neuen Trend nachlaufen. Dann suche ich auch nicht unbedingt nach Anerkennung oder nach Erfolg hier auf dieser Erde. Das kann man als Christ alles haben, ist überhaupt nicht negativ. Man muss es nur richtig einordnen und richtig damit umgehen. Wenn wir Sehnsucht nach dem Himmel haben wie Paulus, dann motiviert uns das, mit Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Dann bin ich auch ergriffen von der Not, dass Menschen in Ewigkeit verloren gehen. Und dann mache ich mir Gedanken, wie kann ich Menschen erreichen auf eine ganz natürliche Art und Weise mit dem Evangelium. Es beschäftigt mich auch immer wieder, wie erreiche ich Menschen, wie kann ich Menschen das so sagen, dass es nicht irgendwie so plump und aufgesetzt ist, sondern dass sie das wirklich erleben und abspüren. Das ist mein Gebet, dass mein Herz für Jesus brennt, dass Jesus wirklich mein Leben ist. Und deshalb brauchen wir immer wieder diese innere Einstellung. Das war der erste Punkt, den wir hier rausgearbeitet haben aus dem Text. Diese innere Einstellung, ich möchte Jesus mit meinem Leben verherrlichen. Und wenn diese Einstellung da ist, dann hat das Konsequenzen, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhalten. Dann werde ich bestimmte Dinge nicht tun und andere Dinge dafür in Angriff nehmen. Also die Einstellung, ich möchte Jesus in allem verherrlichen. Und zweitens, was uns dabei hilft, ist diese Perspektive Ewigkeit, die uns auch deutlich macht, wozu ich lebe. Die Bibel ist das einzige Buch, was komplett eine Antwort gibt auf die Fragen, woher komme ich, wozu lebe ich und wohin gehe ich. Es wird alles in der Bibel beantwortet. Und das ist wichtig, dass wir uns dieses Ziel immer wieder vor Augen stellen, wo geht es hin? Besonders dann, wenn es mal steil bergab geht oder wenn Schwierigkeiten da sind, wenn Nöte da sind. Dann ist es sehr hilfreich, nicht auf das Problem zu schauen, sondern wirklich auf Gott zu schauen, auf die Augen und Sinne auf ihn auszurichten. Und wir brauchen immer wieder neu diese Sehnsucht, unseren Herrn zu erwarten. Diese Sehnsucht, dass wir sagen, ich wünsche mir, bei meinem Herrn im Himmel zu sein. Und wenn wir daran Stück für Stück jeden Tag arbeiten, immer wieder neu uns daran erinnern und uns gegenseitig auch ermutigen, dann wird das unser Leben verändern. Dann werden wir anders mit Menschen in unserem Umfeld umgehen. Und wie gesagt, das ist eine Aufgabe, wo wir nicht irgendwann mal ein Häkchen dran machen können, sagen können, so, jetzt habe ich es geschafft, sondern da brauchen wir immer wieder jeden Tag diese Erneuerung. Jeden Tag müssen wir uns neu und sollen wir uns neu füllen lassen mit dem, was Gott uns in seinem Wort sagt. Amen. Amen.